Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Gorillas. Der Lieferdienst ist in nur anderthalb Jahren von einem kleinen Startup zu einem international agierenden Unternehmen geworden mit jetzt ungefähr 10.000 Mitarbeitern. Die Firma ist allerdings umstritten, wenn es um den Umgang mit seinen Beschäftigten geht. Verschleppte Gehaltszahlungen, verweigerte Urlaubstage, unberechtigte Abmahnungen. Von all dem berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und seit Wochen kämpft das Unternehmen gegen die Gründung eines Betriebsrates vor Gericht. Bislang vergeblich. Gorilla steht dabei für eine ganze Reihe von Lieferdiensten und teils auch anderen Branchen in der Gig-Economy, wo Leiharbeit, Teilzeit und Minijobs eher Regel als Ausnahme sind und wo Lohn und Gehalt oft kaum bis gar nicht fürs Leben reichen. Entsteht da zurzeit ein neues Prekariat? Wie lassen sich die Arbeitsbedingungen in der Lieferdienstbranche verbessern? Kollidiert hier klassisches deutsches Arbeitsrecht mit der Startup-Welt? Das alles wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Lieferbranche als Mitarbeiter oder vielleicht auch als Kunde und was muss sich aus Ihrer Sicht da ändern? Wenn Arbeitsbedingungen nicht stimmen, Schichten zu hart, zu gefährlich oder zu lang sind oder einfach die Bezahlung nicht okay ist, gibt es ein Gremium, um daran was zu ändern. Der Betriebsrat, neben den Gewerkschaften natürlich. Beim Lieferdienst Gorillas gibt es offenbar viele solcher Probleme, zumindest berichten das die Mitarbeiter und noch kein Betriebsrat. Und das Unternehmen versucht seit Wochen, die Bildung eines solchen vor Gericht zu stoppen. Ist das symptomatisch für eine Branche, in der Startups oft auf ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen, die keine anderen Jobs finden und das deutsche Arbeitsrecht vielleicht nicht so gut kennen? Entsteht hier ein neues Prekariat? Unter anderem das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren bei Campus und Karriere. Aber vorher möchte ich noch Anne Hicks zu Wort kommen lassen. Sie ist Fahrradkurierin bei Gorillas und ich habe sie am Dienstag vor dem Berliner Landesarbeitsgericht getroffen, wo das Unternehmen Gorillas die Bildung eines Betriebsrates gerichtlich stoppen wollte und gescheitert ist. Für Anne Hicks, die die Betriebsratswahl organisiert, ist das natürlich ein Erfolg.
Yeah, I think, I mean, this is great. This is a great victory on our behalf.
Es ist ein großer Sieg für uns, aber nur der Anfang von vielen weiteren Auseinandersetzungen. Wir werden weiter versuchen, den Betriebsrat zu bekämpfen.
So yeah, this is really good news, but it's not over, is my feeling.
Wie waren die letzten Wochen für Sie?
Really hard. Yeah, really hard.
Hart, sehr hart. Viele, die sich für den Betriebsrat engagieren, wurden nicht korrekt bezahlt für die letzten Monate. Das sorgt für sehr viele Ängste. Und wir alle wurden von Gorillas an den Rand der Stadt versetzt. Strafversetzt quasi. Ich wurde nach Steglitz versetzt. Das ist eine Stunde mit dem Rad von meiner Wohnung entfernt. Sie haben die Strategie, uns müde und mürbe zu machen und unsicher, was die Bezahlung angeht.
Sie machen das sicher zum ersten Mal, einen Betriebsrat gründen, oder?
Klar, in meiner Heimat gibt es keine Betriebsräte. Und das geht allen anderen genauso. Keiner von uns ist aus Deutschland. Wir lernen viel über deutsches Arbeitsrecht, über Mitbestimmung und wie wir jetzt den Betriebsrat aufbauen, hoffentlich.
Haben Sie den Eindruck, dass das eine Strategie von Gorillas ist, auszunutzen, dass die Mitarbeiter das deutsche Arbeitsrecht nicht kennen?
I mean, that's part of it, I'm sure. Yeah, I think.
Klar, das ist deren Ethos, sich die Arbeitskraft der Migranten zunutze zu machen. Die Leute kennen ihre Rechte nicht und wissen nicht, wie sie sie einfordern sollen. Das ist Gig-Economy und das ist prekäre Arbeit.
Gig-Economy und das ist prekäres Work.
Ja, Gig Economy, prekäre Arbeit, sagt Anne Heeks, Fahrradkurierin bei Gorillas. Aber muss das alles so sein? Muss das so bleiben? Das hätten wir sehr gerne natürlich mit der Geschäftsführung des Unternehmens Gorillas gesprochen, aber leider war das Unternehmen nicht bereit, hier heute mitzudiskutieren. Martin Bechert dagegen schon. Er ist Arbeitsrechtler und er vertritt auch mehrere Mitarbeiter von Gorillas bei Gericht. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Herr Bechert, damit wir noch ein besseres Bild bekommen, was bedeutet prekäre Arbeit genau? Also wie arbeiten die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Sie vertreten?
Was ich besonders dabei finde, ist tatsächlich dieses App-basierte. Das ist, glaube ich, tatsächlich was uns sonst nicht so begegnet. Das heißt, sie kriegen ihre Schichten per App, sie kriegen ihren Payslip, ihre Gehalts Nachweis kriegen sie per App, sie kriegen eigentlich alles nur digital und sie haben Schwierigkeiten tatsächlich, wenn da irgendwas falsch läuft, jemanden zu kriegen, der für sie zuständig ist, der beispielsweise das Gehalt richtig berechnet und so weiter. Also das ist tatsächlich was, glaube ich, was Neues, was eine neue Qualität ist und im Übrigen, ja, also ich würde denken, schlechte oder zum Teil sehr schlechtes Arbeitsmaterial, also insbesondere die Fahrräder und bislang jedenfalls. Und eine geringe Bezahlung. Ne?
Was heißt das? Was bedeutet das, wenn die Fahrräder schlecht sind? Also bei einem Fahrradlieferdienst, welche Folgen kann das haben?
Naja, also ich habe beispielsweise eine Mitarbeiterin von Gorillas hat sich bei mir gemeldet. Die ist eigentlich Pickerin, also sortiert in dem Warehouse, in diesem Zentrallager die Einkäufe zusammen. Und die hat gesagt, okay, da war irgendwie Not am Mann und deswegen ist sie tatsächlich dann auch rausgefahren mit dem Fahrrad und eigentlich wussten alle, dass das Fahrrad gar nicht so richtig verkehrstauglich ist. Gleichwohl hat man sie da draufgesetzt und prompt kam es zum Unfall und sie hat sich das Knie verletzt und ist jetzt tatsächlich seit Wochen arbeitsunfähig, aber Gorillas kümmert sich halt nicht um sie, ja.
Was heißt das, dass die sich nicht kümmern? Also,
ja, es gibt keine, weiß nicht was. Sie haben ja eben gerade auch schon von der Anna Hicks, der Wahlvorstandsvorsitzenden, gehört, dass das alles keine Deutschen sind. Die kennen sich mit deutschem Recht nicht aus. Die wissen auch nicht, dass das ein Arbeitsunfall ist. Die wissen auch nicht, dass es da Verletztengeld gibt. Und da kriegen die keine Hilfe, ja, sondern die leben von Hand in den Mund. Und also kommen gar nicht auf die Idee, dass man beispielsweise zu einem Durchgangsarzt gehen müsste. Und soweit ich das jetzt jedenfalls weiß, sagt sie noch keiner.
Geringe Bezahlung, da reden wir von etwas mehr als dem Mindestlohn, wenn ich das richtig sehe.
Genau, also das ist jetzt, soweit meine Kenntnis ist, dass Rider 10,50 Euro bekommen.
Diese Woche hat Gorillas, wie gesagt, verloren beim Bestreben, den Betriebsrat zu verhindern. Letzte Instanz war das ja. Was bedeutet das genau jetzt?
Na, für mich, ich freue mich erstmal tatsächlich für die Gorillas, dass es jetzt tatsächlich, also nicht die Gorillas, sondern die Arbeitnehmer bei den Gorillas, dass sie tatsächlich einen Betriebsrat bekommen, weil ich glaube auch, die brauchen dringend Unterstützung und es braucht dringend da eine Änderung, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und da freue ich mich erstmal so. Das ist der Hauptpunkt.
Also da kann jetzt Gorillas auch nichts mehr machen, das Unternehmen den zu verhindern. Also die Nummer ist sozusagen durch.
Naja, ich habe ja immer das Gefühl, sie können es irgendwie nicht ganz lassen, denn es kam dann wohl dazu, dass tatsächlich auch Zettel wieder ausgelegt worden sind in den einzelnen Warehouses, also diesen zentralen Punkten, von wo aus dann ausgeliefert wird, von Seiten Gorillas. Und da wurde dann gesagt, dass sich jetzt irgendwie jeder, der wählen will, also bei der Betriebsratswahl teilnehmen will, dass der sich einen Tag vorher bei seinem Vorgesetzten zu melden, also anzumelden hat. Das ist natürlich auch nicht gesetzmäßig. Ich denke, das weiß auch Gorilla. Und trotzdem, sie können es einfach nicht lassen, ja.
Ebenfalls mit in unserer Runde ist Karl-Julius Kronberg, FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Kronberg, was sagt das über ein Unternehmen aus, wenn es gegen die Mitbestimmung im Unternehmen juristisch vorgeht?
Tja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht haben Sie bei der Vorbereitung nachschauen können. Ich bin von zu Hause aus selbst mittelständischer Unternehmer. Und unser Betrieb ist mitbestimmt. Und ich finde, das ist außerordentlich gut und wichtig und hilfreich. Und ich kann auch den Unternehmen in der Gig-Economy nur empfehlen, da möglicherweise vorherrschende Vorurteile abzubauen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Und wenn die sich zu einem Betriebsrat entschließen, dann konstruktiv mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten. Ich glaube nämlich, dass kein Geschäftsmodell, auch nicht in der Gig-Economy, nachhaltig, profitabel und erfolgreich sein kann, wenn es die Rendite auf dem Rücken der Beschäftigten erwirtschaftet. Das geht auf Dauer nicht gut.
Und in dem Fall ja auch sprichwörtlich, denn die Waren, die Sie transportieren, ja, haben Sie auf dem Rücken.
Genau.
Wie funktioniert denn bei Ihnen im Betrieb die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern im Betriebsrat?
Sehr gut. Es ist selbstverständlich, dass es auch mal Interessendivergenzen gibt. Aber in der Regel gibt es auch viel Interessenkonvergenz, weil am Ende sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im gleichen Boot, wenn es darum geht, im Wettbewerb zu bestehen und gute Leistungen zu fairen Preisen den Verbrauchern anzubieten.
Hm. Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen, den Wirtschaftswissenschaftler Ayad Al-Ani vom Berliner Einstein-Zentrum Digitale Zukunft. Hallo, Herr Al-Ani.
Schönen guten Tag, Herr Götzke.
Ist das, was wir dort in einem Unternehmen wie Gorillas erleben, sich sträuben gegen etablierte Usancen, auch Arbeitsrecht, ist das typisch für diese Form von Unternehmen in der Gig-Economy?
Also ich befürchte schon, dass das in der DNA dieser Unternehmen angelegt ist. Man muss schauen, wie kommt das historisch zustande. Ursprünglich waren solche Plattformorganisationen, Crowdworking-Organisationen, kamen eigentlich aus der Open-Source-Bewegung. Das heißt, das waren Leute, die eigentlich einen Job hatten und sich dann nach 17 Uhr selbst organisiert hatten und Dinge taten, die sie einfach tun wollten, ohne die zu kommerzialisieren. Und dann sahen Unternehmen, dass man hier eine Vielzahl von Innovationen oder auch Talenten und Arbeitskräften einsammeln kann, die von der traditionellen Ökonomie nicht genutzt werden, und haben angefangen, die zu verwerten, zu ökonomisieren. So entstanden diese Plattformen der Gig-Economy, über die wir heute reden. Die versuchten allerdings immer, die Mitglieder als Selbstständige zu betrachten. Das heißt, keinerlei oder geringe Verantwortung für die zu übernehmen. Somit ist das ganze Thema Gewerkschaften oder beziehungsweise Widerstand auch gegen diese Plattform etwas, mit dem diese Plattformen rein historisch betrachtet wenig Erfahrung haben, auch nicht gut mit umgehen können. Und es kam leider auch noch etwas anderes dazu, ist, dass die deutschen Gewerkschaften das Zielpublikum der Crowdworker ja auch nicht als mit oberster Priorität betrachtet haben, denn die deutschen Gewerkschaften fokussieren sich ja eigentlich auf Festangestellte. Und so kam es, dass dieser Kampf sozusagen für die Arbeitnehmerrechte ein sehr mühseliger ist, und der wird, wie wir eben gesehen haben, jedes Mal wieder erstritten werden müssen.
Mhm. Viele dieser Startups, sei es jetzt Gorillas, der türkische Konkurrent Getir, die basieren ja, wie Sie auch schon angedeutet haben, auf Plattformen. Kunden bestellen was auf der App, auf der Plattform, bei den Mitarbeitern ploppt dann ein Auftrag auf. Herr Al-Ani, was sind das für Jobs, die da entstehen, die es da gibt? Sind das fast nur Niedriglohnjobs und oft prekäre?
Ja, ich glaube, wir müssen da unterscheiden oder beziehungsweise wir müssen differenzieren. Also es gibt sehr komplexe Aufgaben, die über Plattformen angeboten werden. Das geht hin bis zu Rechtsgutachten oder auch bis zu medizinischen Gutachten. Und es gibt sehr innovative Aufgaben, die hier stattfinden. So zum Beispiel die Beteiligung an Innovationsausschreibungen. Es gibt auch Plattformen, die Künstlern oder sozusagen ebenfalls eine Darstellung ermöglichen. Also es gibt eine sehr unterschiedliche Bandbreite oder eine sehr differenzierte Bandbreite. Es gibt aber auch, und über das Thema reden wir, Plattformen, die sich mit der Automatisierung beschäftigen, das heißt mit der Vorbereitung von Automatisierung beziehungsweise mit der Ergänzung von Automatisierung. Das heißt, wir leben eigentlich im Zeitalter der noch schlechten oder unvollständigen Automatisierung, und viele dieser Lieferdienste sind ja damit beschäftigt, sozusagen die letzte Meile, also dass die Lieferung des Produktes bis vor die Haustüre zu bewerkstelligen. Das ist etwas, was Drohnen oder selbstfahrende Fahrzeuge heute noch nicht hinbekommen. Das heißt, der Mensch substituiert hier sozusagen eine noch nicht vorhandene Automatisierung, und gerade diese Tätigkeiten sind prekär. Und wir haben ja gerade gehört, also dass ein Bio-Deutscher würde diese Tätigkeiten wahrscheinlich gar nicht machen.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Herr Kronberg, entsteht hier ein neues Startup-Prekariat?
Nein, das glaube ich noch nicht. Also man muss sich anschauen, wer da anheuert. Ich habe auch mit einem Studenten gesprochen, der für einen Lieferdienst gearbeitet hat. Der hat gesagt, es ist unheimlich schnell und unbürokratisch gewesen, da in den Job zu kommen und Geld zu verdienen. Das wird geschätzt. Er konnte selbst Schichten buchen. Das hat er auch geschätzt. Er sagt, da sind viele Minijobber dabei, also Studenten, die sich was dazu verdienen. Es sind aber auch Menschen mit Migrationshintergrund dabei, die so zum ersten Mal einen Einstieg in den Arbeitsmarkt schaffen. Ich glaube nicht daran, dass am Ende viele Menschen, ich sag mal, lebenslang in Vollzeit in einem solchen harten Job in der Lieferdienstbranche arbeiten werden. Das würde allerdings dann tatsächlich vermutlich zu frühen gesundheitlichen Schäden führen und auch zu einer ganz miesen kleinen Rente. Das wäre dann so eine Art Prekariat. Nein, ich glaube, die Fluktuation wird da einfach sehr, sehr hoch sein und viele werden da mal reinschnuppern, da mal reingehen, für eine Zeit lang da arbeiten, sich freuen, wenn es ordentlich Trinkgeld gibt, aber dann eben auch in einer gewissen Zeit wieder aufhören.
Mhm. Herr Bechert, ist das so? Also ist die Fluktuation groß bei Gorillas zum Beispiel?
Ja, also bislang ist es, ich glaube, bei all diesen Firmen ist die Fluktuation groß. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Leute, die da einfach hängen bleiben oder die tatsächlich darauf angewiesen sind, die eben dann nicht deutsche Studenten sind, die sich mal nebenbei was was verdienen wollen, sondern tatsächlich davon auch leben müssen und gegebenenfalls die Familien dann eben auch. Und genau, in diesen Fällen ist es halt dann so, dass das tatsächlich auch häufig dann die Leute sind, die länger bleiben und die auch nichts anderes kriegen. Also das heißt, beispielsweise in Ihrem Beispiel jetzt zu reden, also entweder die arbeiten da bei Gorillas oder bei Getir oder vielleicht gehen sie auch mal zu einem anderen Lieferdienst. Aber die Ausbildung, die sprechen kein Deutsch, die sind eher unausgebildet. Also das ist da, für die ist das sehr schwer, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt was anderes zu finden, sodass ich tatsächlich auch die Befürchtung habe, ja, da ist schon die Gefahr da, dass hier auch ein neues Prekariat entsteht. Und ich selbst habe auch tatsächlich von einigen Ridern gehört, die sich sagen, naja, wir sind halt die neuen Gastarbeiter. Ja.
Also was halt die Rumänen in der Fleischindustrie sind, sind dann andere, die diese Liefergeschichten machen.
Ja, genau. Nur bei den Rumänen ist ja so, dass ja eine sehr homogene Gruppe. Und hier ist es so, die kommen halt wirklich aus ganz, ganz verschiedenen Zusammenhängen, dass der Herr Kronberg, Sie hatten eben gerade auch angesprochen, die Studenten, die gibt es sicherlich auch, aber dann gibt es eben auch ganz viele, die aus Chile hierher kommen oder aus Kanada oder wo auch immer. Also da ist eine durchaus bunte Mischung und eigentlich das Einzige, was sie alle eint, ist, sie sprechen schlecht Deutsch und genau, also das ist sozusagen, und sprechen alle super Englisch. So,
und deswegen finden die nichts anderes tatsächlich. Also,
ja, das genau. Ist so, dass die tatsächlich, wenn ich habe mit vielen gesprochen und die haben gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Und in der Tat, wenn sie nur Englisch sprechen in Deutschland, dann wird vieles beispielsweise, ansonsten würde ich denken, Gastronomie bietet ja auch so Jobs oder sowas, die so ähnlich funktionieren könnten, aber da braucht man eben dann tatsächlich deutsche Sprachkenntnisse.
Ja, zumindest so ein bisschen. Also ja. In Kreuzberg kommt man da auch mit Englisch weiter.
Okay.
ich möchte einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Sendung nehmen, und zwar Oliver Klug. Er ist Sprecher von Lieferando Deutschland, also dem größten Lieferdienst, der hier auf dem Markt in Deutschland vertreten ist. Ich grüße Sie, Herr Klug.
Schönen guten Tag. Hallo.
Bei Ihnen gibt es anders als bei Gorillas zurzeit keine Proteste. Sind Ihre Fahrer zufriedener als die von der Konkurrenz?
Das kann ich so natürlich nicht sagen. Ich habe ja auch keinen Vergleich da jetzt wirklich statistisch. Wir haben tatsächlich Umfragen, nach denen auch rund 80% den Job weiterempfehlen würden. Insofern ist da sicherlich eine Grundzufriedenheit. Jeder weiß aber auch, dass es natürlich auch immer kritische Stimmen gibt und die sind natürlich dann auch laut.
Bei Gorillas haben wir gerade gehört, Stundenlohn liegt bei etwas über Mindestlohn, 10,50 Euro. Was zahlen Sie? Das ist ja auch wichtig für die Zufriedenheit.
Ja, ich glaube, so, wenn ich die Diskussion jetzt gehört habe, ist es mir erstmal wichtig zu sagen, einmal, wir haben eben immer, seit wir gestartet sind mit dem eigenen Logistikdienst 2016 schon, auf ein Modell regulärer Anstellung und auch der entsprechenden Absicherung gesetzt. Ne? Also nicht auf Gig-Working-Modelle mit Selbstständigen oder Subunternehmern oder Ähnliches. Die sind also alle regulär und direkt angestellt, versichert, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall, Urlaubsentgelt. Und der Verdienst liegt in Deutschland so im Schnitt bei 13 Euro pro Stunde. Das ist das, was rauskommt. Wobei man auch sagen muss, der Stundenbasislohn liegt zwischen 10 und 11 Euro. Da kommen dann aber variable Komponenten drauf, die auch statistisch auch jeder kriegt. Das variiert dann aber ein bisschen, wir haben das gerade auch schon gehört, je nach auch Beschäftigungsmodell. Ne? Also ist man ein Minijobber, arbeitet man mehr, was dann ja auch heißt, es ist für mich ein wichtigerer Job. Vielleicht ziehe ich wirklich einen Großteil meiner Einkünfte da raus und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man mehr verdient.
Ist es bei Ihnen ähnlich, dass halt vor allem Leute da bei Ihnen arbeiten, die super Englisch sprechen, aber kein Deutsch?
Es ist eine gemischte Flotte erwartbar natürlich. Wir haben, ich würde es ganz grob 50-50 sagen. Also es ist schon viele Deutsche auch dabei, aber natürlich haben wir auch einen hohen Anteil. Die Einstiegshürde ist niedrig, das muss man, hatten wir auch gerade, ne? Das muss man sagen, das ist auch ein Vorteil. Wir haben, glaube ich, jetzt im letzten Jahr, letzten 12 Monaten so 5.000 Jobs zusätzlich geschaffen in dem Bereich. Bestimmt nicht nur aus dem Servicebereich der Gastronomie, aber natürlich ist das für viele ein sehr einfacher Einstieg in den Job. Insofern ist es auch, bietet sich auch an, natürlich.
Mhm. Bei Ihnen gibt es ja auch Betriebsräte seit 2 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Haben Sie auch versucht, die juristisch zu verhindern?
Ich kann Ihnen nicht die gesamte Historie dazu sagen. Wir haben da auch immer wieder Konflikte gehabt. Es ist auch zum Teil, kann ich nicht zu tief reingehen, bin dafür jetzt auch nicht der entsprechende Ansprechpartner, aber es ist natürlich auch mit den Betriebsverfassungs-, Mitbestimmungsgesetzen, Regelungen, es ist schon ein bisschen kompliziert. Ne? Sie haben es ist ja ein Geschäftsmodell, wo es, was auch zum Teil durch die Technologien bedingt, einfach nicht ganz vergleichbar ist mit dem klassischen, was man hat, dem Arbeiten in der Fabrik, am Standort in der Fabrik. Es ist einfach ein bisschen eine digitalere Welt natürlich. Insofern gibt es da auch immer wieder das natürlich, dass Betriebsratswahlen konform mit Betriebsverfassungsgesetz und Ähnlichem laufen. Und natürlich gibt es dann auch Konflikte zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Die sind ja systemimmanent, die gehören ja dazu. Aber grundsätzlich läuft die Arbeit mit den Betriebsräten, die wir haben, eigentlich konstruktiv.
Hat das denn bei Ihnen auch dazu geführt, also Sie haben ja gesagt, die Arbeitsbedingungen, 13 Euro ist der Stundenlohn in der Regel, es gibt Festanstellungen, ist das auch eine Folge davon, dass es Betriebsräte gibt und dass auch viele Ihrer Mitarbeiter oder einige ja auch gewerkschaftlich engagiert sind?
Sowas sind ja längere Prozesse, also ich glaube, da spielen viele Faktoren rein. Wir haben in der Tat im Gegensatz auch zu anderen Anbietern auch früher eben immer auf ein Modell der regulären Anstellung und auch Absicherung, also man könnte sagen, faire Arbeitsbedingungen gesetzt. Da gehört dann eben auch Mitbestimmung dazu, die in verschiedensten Formen stattfindet. Ne? Also aber natürlich spielen da auch Betriebsräte eine zentrale Rolle. Wir haben aber verschiedene andere Faktoren auch, haben zum Beispiel jetzt im Sommer nochmal auf unbefristete Anstellung umgestellt. Ne? Waren immer schon angestellt regulär, aber zum Teil auch noch befristet. Und das ist jetzt zum Beispiel auch als neuer Standard seit Sommer, dass es wirklich auch unbefristete Verträge sind.
Können Sie
also unter noch mehr Sicherheit.
Bessere Bedingungen als bei Gorillas, ich glaube, so viel kann man sagen. Können Sie so profitabel Speisen, Essen ausfahren?
Das ist eine interessante Frage, ja. Also die Logistik ist nicht profitabel. Wir machen mit der Auslieferung keinen Gewinn, sondern wir subventionieren, bezuschussen das quasi zugunsten der Gastronomen und offen gesagt auch zugunsten der Konsumenten. Denn es gibt ja zwei Einnahmequellen. Das eine ist eine Provision immer beim Restaurantanbieter und das andere ist eine Liefergebühr beim Besteller. Wenn man sich das durchrechnet, dann ist das nicht profitabel, die Logistik selbst. Aber wir bezuschussen das sinnvollerweise. Und wir haben ein insgesamt profitables Geschäftsmodell, sind ja auch schon seit über 10 Jahren im deutschen Markt jetzt alleine aktiv. Und das ist profitabel und nachhaltig, aber wir subventionieren im Grunde die Logistikkosten, die Löhne, die anderen Lohnnebenkosten, was Fahrzeuge etc. Wir subventionieren das aus unserem Marktplatzmodell. Und damit ist das Gesamtmodell profitabel. Es muss ja nicht jede Einheit immer eine Profit-Einheit sein.
Das ist natürlich interessant, weil sehr viele Lieferdienste ja nur diese Logistik machen. Ich glaube, so viel darf ich sagen. 30% ist die Gebühr für die Auslieferung. Trotzdem funktioniert es nicht, also dieser Bereich.
Ja, Sie können das ja ganz simpel durchrechnen. Ne? Wenn man einen Warenkorbswert meinetwegen von 20 Euro eine Bestellung hat, davon jetzt 30% abzieht, dann ist man bei 6 Euro. Und wenn ein Fahrer, das ist bei uns so, 2 Lieferungen pro Stunde schafft, er muss zum Restaurant hin, dann wartet er, dann nimmt das auf, dann geht er zur Tür des Konsumenten, dann ist eine halbe Stunde rum, dann hat man irgendwie einen Umsatz quasi von 12 Euro pro Stunde. Und wenn Sie davon Lohn und vor allem auch Lohnnebenkosten abziehen, dann ist das eben nicht ganz gedeckt. Jetzt müsste man die Gebühren für, es mag andere Möglichkeiten geben, auch höhere Warenkorbswerte, aber ansonsten müsste man natürlich die Liefergebühr für die Konsumenten erhöhen oder die Provision von den Restaurants. Erwartbar hat keine Seite Lust, mehr zu bezahlen. Und am Ende steht dahinter auch ein bisschen die Frage, wenn man eine ehrliche und sachkundige Debatte führt, Wertschätzung. Ne? Ich glaube, damit hat es was zu tun. Was ist Logistik, was ist Lieferung wert? Haben wir eine Kultur des kostenlosen Lieferns? Und das muss sich im Grunde jeder, sowohl der bestellende Konsument, fragen, als auch, das muss man sich auch mit Blick auf eine Provision fragen. Und ich weiß auch, dass meinetwegen, also 90% unserer Bestellungen vermitteln wir zu 13%. Aber es gibt die 30% Provision, wenn wir auch die Logistik übernehmen. Aber dafür spart ja ein Betreiber, ein Gastronom, dann auch die Kosten zur Anstellung eigener Fahrer, Versicherung, Ausstattung und das, was da an anderen Fahrzeuge, vielleicht Fahrräder kaufen, Autos leasen. Also Logistik kostet Geld, sie kostet irgendwen immer Geld und sie ist ein wesentlicher Kostenpunkt des Liefergeschäfts. Ohne die macht man keine Lieferung. Es muss irgendwo sein und die Frage ist nur, wird es outgesourced oder hat man die Kosten auf eigener Seite? Das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit. Also das gab es ja auch historisch auch in den 90ern, 2000ern und das gibt es jetzt und die Masse des Liefergeschäfts passiert ja vom Restaurant direkt. Die haben eigene Fahrer, wie sie es immer hatten, und die liefern selbst aus. Ne?
Ja. Oliver Klug, Sprecher von Lieferando, vielen Dank erstmal für diesen Einblick in Ihr Unternehmen. Herr Bechert, sind Arbeitsbedingungen wie bei Lieferando, das, was Sie für Ihre Mandanten, für die Gorillas-Fahrer sich vorstellen, erreichen wollen?
Naja, also gewerkschaftliche Forderung ist, glaube ich, 15 Euro. Ich halte das auch tatsächlich für angemessen, wenn man so sieht, okay, der Mindestlohn wird jetzt angehoben auf 12 Euro, dann sollte das jedenfalls so eine gewisse Spanne auch sein. Und was das Bundesarbeitsgericht jetzt ja gesagt hat und was insoweit auch die 13 Euro bei Lieferando vielleicht so ein bisschen relativiert ist, dass wenn die Fahrer tatsächlich ihre eigenen Fahrräder da benutzen und auch ihr eigenes Mobiltelefon zum Verwenden der App, dass es dann selbstverständlich auch so eine finanzielle Kompensation da bedarf, das glaube ich, ist auch ohne Frage so.
Herr Al-Ani, wir haben gerade gehört, auch bei 30% Gebühr, die Restaurants zahlen, funktioniert das Geschäftsmodell eigentlich nicht, profitabel zu wirtschaften. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, auch eine Vielzahl anderer Lieferdienste. Warum gibt es dieses Geschäft dann überhaupt?
Naja, einerseits, wie ich vorhin schon versuchte zu sagen, es gibt ja die Notwendigkeit, Produktionsprozesse oder auch Lieferprozesse mit Menschen zu ergänzen. Ja, und das muss in möglichst kostengünstiger Art erfolgen, allein weil die Automatisierung oder die Maschinen noch nicht so weit sind, das selbst zu tun. Und ja, insofern, als der Mensch hier ein Substitut oder ein Surrogat ist für eine Maschine, ist man immer in diesem Zwiespalt drin, nach dem Motto, wie viel kann man da überhaupt bezahlen? Aber letztendlich würde ich vermuten, dass die Nachfrage vorhanden ist, weil jetzt muss man sich mal überlegen, was passiert auch, wenn die Corona-Situation jetzt noch weiter anhält, und dafür gibt es ja leider Gottes die ein oder andere Indikation, dann entsteht hier einfach eine enorme Nachfrage von Leuten, die nicht dass Dinge normal einkaufen können, sondern darauf angewiesen sind, dass das irgendwo hingeliefert wird. Das heißt, da wird eine Auseinandersetzung geschehen, die entlang der Redebeiträge, die wir eben gehört haben, passieren werden. Es wird versucht werden, die Arbeitnehmer da möglichst zu schützen, sie auch in das Sozialsystem zu integrieren. Übrigens ja auch eine deutsche Besonderheit, dass Selbstständige nicht im Sozialsystem sein müssen. Warum ist das so? Fragezeichen. Und auf der anderen Seite versuchen die Firmen natürlich weitgehend die Kosten zu drücken. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Konflikte in angemessener Art und Weise auch zu behandeln und zu diskutieren. Mhm. Und das ist auch deswegen wichtig, weil ich glaube, dass einerseits Plattformen immer unternehmensähnlicher werden. Man hat das von meinem Vorredner gerade gehört, also dass man auch jetzt anfängt, Leute in das Sozialsystem zu holen, dass man sie anstellt. Gleichzeitig wird aber auch die traditionelle Firma immer plattformähnlicher. Ja, das haben wir ja bei Corona auch gesehen, dass auf einmal Leute zu Hause arbeiten mussten und dann wurden Arbeitsaufträge über Zoom oder über andere Kommunikationsmittel verteilt. Das ist im Grunde auch nichts anderes als eine Art von Arbeitsplattform, die da entsteht. Die funktioniert noch nicht so automatisiert wie mit den Apps, die Lieferservices verwenden. Aber der Trend geht doch wohl in diese Richtung. Mhm.
Herr Kronberg, was ist Ihre Erklärung auch als Unternehmer dafür, dass, jetzt haben wir das Beispiel von Lieferando gehört, 30% Gebühr zahlen die Restaurants, es ist nicht profitabel. Wenn man sich jetzt vorstellt, man transportiert keine Speisen, sondern ein paar Einkäufe, kann ich mir schwer vorstellen, dass es profitabler ist. Warum funktionieren diese Unternehmen? Warum gibt es die überhaupt? Was ist Ihre Erklärung dafür? Ist das alles nur investorengetrieben?
Ja, also ehrlich gesagt, wird kein Investor in ein Unternehmen investieren, von dem er davon ausgeht, dass es nachhaltig keinen Profit erwirtschaftet, nicht? Und die Bewertungen dieser Unternehmen, die lassen ja eher den Schluss zu, dass man von einer sehr hohen Profitabilität ausgeht. Und ehrlich gesagt, das braucht uns nicht zu interessieren, also weder als Abgeordneter noch als Kunde noch als Unternehmer ist die entscheidende Frage, an welcher Stelle seiner Wertschöpfungskette so ein Unternehmen sein Geld verdient. Nicht? Entscheidend ist, dass es Geld verdient und die Kosten niedrig hält. Mhm. Aber die 13 Euro müssen nicht so schlecht sein, wenn man weiß, dass eben das Netto-Trinkgeld durchaus 1, 2, 3 Euro die Stunde ausmachen kann. Und es gibt auch Anbieter, die bieten Boni an, leistungsbezogene Boni. Das hat dann natürlich auch was mit der Produktivität zu tun. Und ich glaube, an der Stelle wird es schwierig für die traditionellen Gewerkschaften, sich in die Plattformökonomie hineinzudenken. Und auch für Betriebsräte wird es dann kompliziert. Sie haben dann sehr weitgehende Mitbestimmungsrechte. Und da muss man sehr sorgfältig mit umgehen. Sonst ist der Arbeitgeber geneigt, eben keinen Betriebsrat so richtig haben zu wollen. Dieses Tracking und Leistung messen, das ist eine Hürde. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir da auf der gesetzgeberischen Seite dafür Sorge tragen, dass Mitbestimmung, ich sag mal, in der digitalen Welt ankommt. Wir werden erste Schritte als Ampelkoalition erste Schritte einleiten, indem wir Online-Wahlen zulassen und überhaupt Betriebsratsarbeit selbst mal digitaler gestalten. Aber dann müssen wir auch noch weitere Schritte gehen. Ich würde mich freuen, die Gewerkschaften würden nicht so sehr jetzt hohe Lohnforderungen ins Fenster stellen, sondern eher den Weg nach Tarifverträgen sorgen. Ich glaube, Tarifverträge könnten helfen, Unsicherheiten oder auch Ungerechtigkeiten in Bezug auf Lohn oder Arbeitsmittel, Fahrrad, Handy, bis hin, wie schwer darf der Rucksack sein oder soll es überhaupt ein Rucksack sein oder ist nicht eine Transportbox besser? Das sind Dinge, die können Tarifpartner, Sozialpartner sehr viel besser ausverhandeln als eben der Gesetzgeber, der am Ende immer alle Branchen gleich betrachten muss.
Herr Bechert, liegt hier das Problem, zu wenig gewerkschaftliche Beteiligung der Mitarbeitenden, zu unmoderne Betriebsräte?
Für mich ist das schon so eine Wegscheide, an der wir hier stehen, ob wir tatsächlich Betriebsräte haben wollen oder nicht. Und wie ich jetzt Herrn Kronberg verstanden habe, ist es so, dass er zwar selber den gerne auch hat und mit dem auch gut zurechtkommt, dass er aber meint, dass der zu kurz greift in manchen, bei manchen Problemen. Und wenn man das zu Ende denkt, heißt das, brauchen wir überhaupt noch Betriebsräte oder übergeben wir das komplett den Gewerkschaften? Und wenn man Betriebsräte aber will und das für eine gute Sache hält, wie ich zum Beispiel, gerade eben, weil es hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt, die es so bei Gewerkschaften und Arbeitgebern nicht geben kann, dann muss man tatsächlich konsequent die Betriebsräte stärken. Das heißt insbesondere den Gründungsprozess absichern. Da ist die Ampel dabei, das den ersten Schritt dazu zu tun, soweit ich das beurteilen kann, indem es tatsächlich die Betriebsratsbehinderung jetzt als Offizialdelikt dann ist. Das ist absolut zu begrüßen. Denn als Betriebsratsanwalt kann ich Ihnen nur sagen, ich habe das Gefühl, manche Arbeitgeber, die lachen uns tatsächlich aus, weil es kein richtiges Strafe dafür gibt, wenn sie gegen die Betriebsverfassung verstoßen. Und das ist ein großes Problem. Und da würde ich denken, wenn die Politik tatsächlich Betriebsräte haben will, dann muss sie die schützen und dann muss sie auch den Gründungsprozess schützen und sie muss auch die Beteiligten schützen.
Mhm. Da wollen wir gleich nochmal en Detail drauf. Ja,
Herr Kronberg. Herr Bechert, vielleicht war ich ein bisschen missverständlich. Wenn jetzt, nehmen wir mal Gorillas, wenn da jetzt Beschäftigte, die in ihrem Leben noch nichts damit zu tun hatten, die sich vielleicht in der deutschen Sprache schon nicht so richtig zu Hause fühlen, wenn die jetzt auf einmal Betriebsräte sind, ja, dann müssen die ja ganz am Anfang ihrer Betriebsratstätigkeit die Beratung von den Gewerkschaften in Anspruch nehmen. Das ist gut so, das ist wichtig. Wenn dann aber der erste Reflex der Gewerkschaftssekretäre ist, darauf hinzuweisen, dass jede Art von Leistungsmessung mitbestimmungspflichtig ist, dann muss ja der Reflex auf der Arbeitgeberseite sein, wobei, dann können wir jetzt überhaupt nicht mehr unsere digitalen Tools weiterentwickeln, ohne dass wir jedes Mal den Gewerkschaftssekretär und den Betriebsrat auf dem Schoß sitzen haben. Das heißt also, da muss man sich so ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen geschmeidig damit umgehen und gucken, wo macht es Sinn, dass die Dinge mitbestimmungspflichtig sind und wo verzichtet man einfach mal eine Zeit lang darauf, bis man sich so weit eingearbeitet hat, dass man die Dinge verantwortungsvoll und gemeinsam weiterentwickeln kann, ohne dass die unternehmerische Dynamik verloren geht. Sie wissen, dass gerade in dieser Branche der Markt sich extrem dynamisch entwickelt und wer sich da nicht schnell mitentwickelt, der ist auch schnell vom Markt verschwunden. Übrigens, wer seine Leute zu schlecht behandelt oder gar nicht anstellen will, so wie wissen die noch, wie Deliveroo, die verschwinden auch. Und das ist dann auch gut so.
Herr Bechert.
Ich glaube, da liegt auch ein Missverständnis vor. Weil Betriebsräte können nichts verhindern tatsächlich. Also es wird immer, oder häufig wird das ja so dargestellt, dass Betriebsräte irgendwas verhindern. Aber sie verhindern gar nichts. Sondern es ist so, dass man eben, die Idee ist, dass Mitarbeiter und Arbeitgeber tatsächlich auf Augenhöhe miteinander zum Wohl des Betriebes tatsächlich verhandeln. Und wenn sie sich nicht einigen, dann gibt es die Einigungsstelle, die das eben moderiert. Und zur Not auch dann, unter dem Vorsitz eines unparteiischen Vorsitzenden auch entscheidet. Insofern das Regulatorium ist schon geschaffen dafür, dass man als Betriebsrat sozusagen am Ende niemals überziehen kann.
Mhm. Unsichere Arbeitsverhältnisse, schlechte Bezahlung, prekäre Beschäftigung in der Lieferdienstbranche ist heute unser Thema. Wir diskutieren mit Martin Bechert, Anwalt für Arbeitsrecht. Er vertritt einige Beschäftigte von Gorillas, Karl-Julius Kronberg, FDP-Abgeordneter und Ayad Al-Ani, Wirtschaftswissenschaftler vom Einstein-Zentrum Digitale Zukunft. Wir würden gerne auch mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und gemailt hat uns Titus Grab aus Wiesbaden und sagt: Ich wundere mich, wie blöd die Kundschaft ist. Es wäre doch durchaus ein probates Mittel, diese Lieferdienste nicht zu nutzen. Das muss boykottiert werden. Der Mindestlohn muss hoch. Ein probates Mittel einfach boykottieren, Herr Bechert? Hätten Ihre Mitarbeiter, Ihre Mandanten auch nicht so viel von.
Nee, ich weiß auch gar nicht immer, was die ganzen armen Verbraucher also alles machen sollen. Ne? Also man, das ist ja, ich denke, hier ist die Politik gefordert, die Politik muss Antworten geben. Und selbstverständlich ist es so, dass dass Kunden auch verantwortungsvoll sich verhalten können. Aber ich glaube nicht, dass man das sozusagen den Kunden überlassen kann.
Also ich weiß nicht, der Markt hätte sich nicht so explosionsartig und dynamisch entwickelt, wenn nicht die Kunden die Leistungen schätzen würden. Und wenn man jetzt allein mal an die Zeit denkt, wo die Menschen Sorge hatten, vor die Tür zu treten, weil sie sich da infizieren konnten, wo sie teilweise sogar gebeten, wenn nicht sogar verpflichtet wurden, im Homeoffice zu arbeiten, dass man dann eben Lieferdienste auch gerne in Anspruch nimmt. Das ist doch eigentlich ein Fortschritt. Also da geht mir das Urteil, da schießt das Urteil des Zuhörers nach meiner persönlichen Auffassung ein bisschen über das Ziel hinaus.
Herr Kronberg, Sie haben schon angedeutet, was Sie ändern wollen mit der Ampelregierung. Koalitionsvertrag liegt ja seit ein paar Tagen auf dem Tisch. Ich habe auch mal reingeschaut. Haben Sie an die Gorillas-Arbeiter gedacht, als Sie der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zugestimmt haben im Koalitionsvertrag?
Ach, Sie wissen doch. Sie wissen doch, dass die Initiative, den gesetzlichen Mindestlohn anzuheben, politisch anzuheben, und zwar auf 12 Euro die Stunde, nicht von den Freien Demokraten gekommen ist. Die Freien Demokraten und ich persönlich habe in der vergangenen Legislatur immer wieder die deutsche Mindestlohnregelung verteidigt, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, die Empfehlungen der Mindestlohnkommission, der unabhängigen Mindestlohnkommission, garantieren, dass wir ein wettbewerbspolitisches Instrument haben, das Ausbeutung und Lohndumping verhindert. Aber wir haben von Anfang an nicht das Ziel verfolgt, einen armutsfesten Mindestlohn zu verankern. Das war nicht Ziel des ursprünglichen Mindestlohngesetzes. So, jetzt hat sich Herr Scholz und die SPD durchgesetzt. Das war eine wichtige Forderung für unsere Partner von den Sozialdemokraten. Das ist in Ordnung, wenn sichergestellt wird, und das haben wir im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart, dass nach der einmaligen Anhebung auf 12 Euro die Stunde die Mindestlohnkommission in der gewohnten Form ihrer Arbeit wieder aufnimmt und die Empfehlungen ausarbeitet unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage, der Tarifentwicklung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir danach zurückfinden zu einer unabhängigen Mindestlohnkommission, die ihre Arbeit machen kann, dann tragen wir das selbstverständlich mit. Haben wir dabei an Gorillas gedacht? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht an Gorillas gedacht. Ich gehe aber davon aus, dass der Mindestlohn in Höhe von 12 Euro nicht dazu führen wird, dass wir wieder eine steigende Arbeitslosigkeit bekommen. Wir verbessern ja auch Zuverdienstgrenzen, das hilft am anderen Ende. Und vor allen Dingen haben wir, das finde ich ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, wir haben die Verdienstgrenze für die geringfügige Beschäftigung, für die Minijobber angehoben von 450 auf 520 Euro, sodass die nicht sozusagen anstatt mehr Geld zu verdienen, weniger Stunden arbeiten und immer auf den 450 Euro hängen bleiben. Also ich glaube, das war eine ganz wichtige flankierende Maßnahme, genauso wie die Ausweitung der Möglichkeit, Midi-Job zu machen, auch eine gute flankierende Maßnahme ist, sodass ich überzeugt bin, dass dieser Mindestlohnbeschluss sowohl den Gorillas, aber Mitarbeitern als auch vielen, vielen, vielen anderen Menschen helfen wird.
Herr Bechert, 12 Euro Mindestlohn, wie wichtig ist das für die Rider von Gorillas?
Ja, für die ist das natürlich toll. Ich meine, das ist, ich gehe auch davon aus, dass sich das auch bei anderen Lieferdiensten auswirken wird. Und wenn sie in der Gegend verdienen, dann ist jeder Euro ist da Gold wert.
Ja. Wir haben eine erste Hörerin, einen ersten Hörer in der Leitung, Herrn Angelini. Grüße Sie.
Guten Tag.
Sie sind Restaurantbesitzer, lese ich hier. Genau. Ihre Meinung zu unserem Thema?
Seit 43 Jahren.
Ah, super, okay. Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema, Lieferdienste.
Ihre Thema von der Verdienst ist von meiner Bedingung zu sehen, ist etwas relativiert. Vielleicht sollen wir über die Qualität von der Essen dazu reden, über die Lebensmittel. Das wäre vielleicht angebracht, über das hinaus, dass die Leute den falschen Eindruck haben, dass man Essen billig sein sollte, wegen nur so geht das mit diesen 30% der Lieferdienste oder über den Mindestlohn dazu Ausgleich. Das geht gar nicht. Das ist eine falsche Unkultur. Das ist einfach falsch. Also man kann nicht sein, wenn ich einkaufen gehe und ich mache mir Gedanken, was wir einkaufen und das dann in einen Preis verkaufen, das nicht wettbewerbsfähig ist. Also für diese Preise zu erwirtschaften, muss wir wirklich gerne manipuliert waren und zusammengestellt waren, wo einfach mit Lebensmittel eigentlich nichts zu tun haben. Das ist wir behandeln unser Körper, die Leute, wie ein Mülltonne, also Recycling-System. Das ist so formuliert.
Das ist allerdings ein anderes Thema. Also wir sind ja bei den Lieferdiensten und als Restaurantbesitzer nehmen Sie solche Lieferdienste in Anspruch?
Nein.
Liefern Sie selber aus?
Nein, wie gehen Sie damit gar nicht. Die Leute sollen abholen kommen, wegen einem Fakt, dass es nicht machbar ist. Ist nicht übertragbar. Man kann nicht einfach differenzieren über den Lieferdienst und über die Qualität, was geliefert wird. Also das geht gar nicht. Das ist nicht machbar.
Also es funktioniert für Sie nicht?
Nein, das ist nicht rechenbar. Also das geht gar nicht. Also auch wir sind Familienbetrieb und trotzdem von diesen 30% steht in gar keine Relation. Also das geht gar nicht. Ist nicht zu rechnen. Also gar nicht. Man kann nur rechnen, wenn man einfach billig kauft, Ramsch kauft und dann Ramsch verkauft. Also das ist sonst nicht. Also deswegen steht in keine Mathematik Rechnerei. Das geht nicht. Nicht mal, weil das ist nicht rentiert, unrentabel. Und keiner ist Franziskus in Rom und das zu machen, gute Ware, da muss man wirklich sponsorieren, aber so viel Geld haben wir nicht, dass man die Welt sponsorieren kann. Das geht einfach nicht.
Herr Angelini, herzlichen Dank für Ihren Einblick. Wir haben noch eine weitere Mail mit einer konkreten Frage. Sind die Fahrradtransporteure über die Berufsgenossenschaft versichert? Fahrradfahren ist nämlich in Berlin in letzter Zeit sehr gefährlich geworden, Herr Bechert.
Ja, also wenn Sie, das ist ja eine Pflichtversicherung und deswegen sind die auch versichert, ja, selbstverständlich.
Mhm. Ich möchte noch mal einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag mit hier in unsere Runde nehmen. Unter anderem steht zum Thema Befristung in dem Vertrag, um Kettenbefristung zu vermeiden, begrenzen wir mit Sachgrund befristete Arbeitsverhältnisse beim selben Arbeitgeber auf 6 Jahre. Herr Bechert, Sie klagen ja auch auf Entfristung bei Gorillas Beschäftigten. Wird es Ihnen mit dieser neuen Regelung leichter fallen, Ihre Fälle zu gewinnen?
Das hat mit meinen Fällen nichts zu tun, weil bei mir geht es, ich fange mal anders an. Vom Prinzip her finde ich diese sachgrundlosen Befristungen, das könnte jetzt mal irgendwie ein Ende nehmen, weil tatsächlich wir haben Kündigungsrecht und jeder kann, wenn er betriebsbedingte Gründe vorweisen kann, als Arbeitgeber kann er kündigen, sodass ich glaube, tatsächlich diese sachgrundlosen Befristungen, die brauchen wir nicht und die brauchen wir auch nicht für die Start-ups. Die Veränderungen, die jetzt gemacht werden sollen von der Ampel, aus meiner Sicht gehen die deshalb nicht weit genug. Das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, wird da abgekappt und zwar bis 6 Jahre. Also 6 Jahre sind sie befristet, können sie befristet werden, also unter Umständen dann mit Sachgrund wäre das ja. Und es sollen ja wohl auch Ausnahmen sein. Da wird uns vielleicht, Herr Kronberg, vielleicht können Sie uns da helfen, welche Ausnahmen es denn sein sollen. Ich gehe davon aus, dass beispielsweise an der Uni, also Wissenschafts-Zeitarbeitsvertragsgesetz, dass das gleichwohl bleibt. Und gerade da ist es ja so, dass die Leute Probleme haben, überhaupt sozusagen eine familiäre Planung auch zu machen, weil sie gar nicht wissen, kriege ich dann die Anschlussbeschäftigung, bleibe ich da oder nicht? Und das bringt sehr, sehr viel Unsicherheit in die Lebensführung.
Mhm. Herr Kronberg.
Ja, bei unserem Thema heute geht es sicherlich in erster Linie um die sachgrundlose Befristung. Und in der Tat hat die FDP dafür geworben, keine Einschränkungen bei der sachgrundlosen Befristung vorzunehmen. Und zwar vielleicht aus überraschend für einige Zuhörer aus sozialen Gründen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit zurückfinden in den Arbeitsmarkt oder die in irgendeiner Form wahrgenommen oder objektiv Einstellungshemmnisse haben, dann am ehesten Schwierigkeiten haben würden, einen Job zu finden. Tatsächlich ist ja der Unterschied zwischen einer Entlassung nach einem Jahr und einer sachgrundlosen Befristung für ein Jahr, der ist minimal für den Arbeitgeber. Da wird so eine kleine Abfindung gezahlt werden müssen. Das macht im Grunde keinen großen Unterschied. Die große Frage ist aber, würden nach einem Jahr bei der unbefristeten Beschäftigung und dem Wunsch des Arbeitgebers, sich zu trennen, soziale Gründe vorliegen, die dazu führen, dass man eine Sozialauswahl treffen muss. Und um das von vornherein zu vermeiden, würden solche Arbeitgeber, die jetzt nicht mehr ohne sachgrundlose Befristung für ein Jahr vereinbaren, würden auf einmal ganz bestimmte Menschen nicht mehr einstellen, zum Beispiel junge Frauen beispielsweise. Das wäre ein Nachteil. So, was die Postdocs anbetrifft, ja, das ist ein großes Problem. Sie wissen, dass die Frau Kunst von der Humboldt-Universität zurückgetreten ist, weil sie sich sehr ereifert hat über die Einschränkung der Möglichkeiten, da zu befristen. Das muss neu geregelt werden. Das haben wir auch vereinbart. Aber über die Ausgestaltung kann und will ich jetzt heute noch nicht sagen. Der Koalitionsvertrag steht, aber die entsprechenden gesetzlichen Ausgestaltungen, die werden ja erst folgen und die werden dann von den fachpolitischen Experten der drei Fraktionen beraten werden. Und da möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
Und da haben wir auch schon eine eigene Sendung zu gemacht, allein zu dem Thema. Die Behinderung der demokratischen Mitbestimmung stufen wir künftig als Offizialdelikt ein. Auch ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Herr Bechert, Sie haben das ja auch gerade schon genannt. Warum haben Sie das mit reingenommen, Herr Kronberg? Haben Straftaten in diesem Bereich, Union-Busting, hat dieses Phänomen zugenommen?
Nein, es bleibt bei Einzelfällen. Und auch das ist keine Initiative gewesen, die aus dem Wahlprogramm der Freien Demokraten abgeleitet wurde. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, weil ich es auch für ein schlimmes Vergehen halte, wenn Arbeitgeber versuchen, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Nein, das ist nicht anständig. Die Arbeitgeber haben eine gute Möglichkeit, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Sie können sich nämlich mit den Leuten zusammensetzen, mit der Belegschaft zusammensetzen und mit ihnen Arbeitsbedingungen aushandeln und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen aushandeln, die so attraktiv sind, dass die Arbeitnehmer von sich aus sagen, ich habe jetzt ein großes Vertrauen in meinen Arbeitgeber und ich komme mit dem selber klar. Nur eins ist ja auch klar, wenn Unternehmen wie hier der Fall Gorillas sehr schnell wachsen und dann auch noch eine hohe Fluktuation hinzukommt, dann kann es ja überhaupt nie eine persönliche Bindung zu Führungskräften geben, die da entsteht. Also ist es umso wichtiger, dass die Interessen der Beschäftigten gebündelt werden und vertreten werden gegenüber der Geschäftsleitung. Nicht? Also ich trage diese Entscheidung hier, das sozusagen aufzuwerten zum Offizialdelikt, das Union-Bashing, das trage ich mit, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung.
Herr Bechert, wie ist Ihr Eindruck, hat das zugenommen?
Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also das ist vor allem, es gibt jetzt auch noch so eine neue Qualität, finde ich tatsächlich, oder stelle ich fest in meiner täglichen Arbeit. Und das ist so eine Art von Rechtsnihilismus, wissen Sie, dass Sie beispielsweise befristete Verträge schließen Sie als Arbeitgeber nicht schriftlich ab. Dann ist klar, das Ding ist unwirksam und trotzdem sagen Sie nicht, okay, dann nehme ich den wieder zurück oder entfriste einfach den Arbeitsvertrag, sondern als Arbeitgeber lassen Sie es trotzdem drauf ankommen und machen diesen ganzen arbeitsgerichtlichen Prozess und nehmen damit natürlich auch gesamtgesellschaftliche Kapazitäten in Anspruch, denn es gibt ja andere Leute, die auch gekündigt worden sind, die auch angewiesen sind, dass ihnen das Arbeitsgericht hilft. Und warum? Sie lassen die Leute am langen Arm verhungern und das ist das, was Gorillas auch macht. Ja, das ist so, die Befristungen laufen aus. Eigentlich ist es so, dass das klar ist, dass die Befristungen unwirksam sind. Und gleichwohl, ja, da müssen sich die Leute einen anderen Job suchen und so setzen sich Arbeitgeber gegen das Gesetz und gegen Recht eigentlich, wie es wäre, tatsächlich durch, weil man einfach nicht schnell genug zu dieser Feststellung kommt.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Unsichere Arbeitsverhältnisse, schlechte Bezahlung, Fragezeichen, prekäre Beschäftigung in der Lieferdienstbranche war heute unser Thema. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Martin Bechert, Anwalt für Arbeitsrecht, Karl-Julius Kronenberg, FDP-Bundestagsabgeordneter und Ayad Al-Ani, Wirtschaftswissenschaftler vom Einstein-Zentrum Digitale Zukunft. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.